dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, wie der Eingangssprecher schon sagte, wenn Sie nicht wissen, wo Sie hin sollen, wenn Ihnen das alles ein bisschen spanisch vorkommt, dann sind Sie hier bei uns richtig bei Radio Depressione. Ja, wunderschönen guten Abend heute hier am 14.11.2017. Ja, meine Gäste heute im Studio, Matthias Kirchner. Wunderschönen guten Abend, Matthias.
Hallo, Thomas.
Ja, dann der Steffen Schwemmer. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, und natürlich unser lieber Christopher. Ich werde Sie gleich nochmal einzeln vorstellen.
Guten Abend.
Ach, guten Abend. Oh, ich bin wieder zu schnell. ja, Christopher ist heute eingesprungen für unseren lieben Matthias Klaas, der gerade eine schwere Zeit hinter sich hat oder gerade eine schwere Zeit vor sich hat durch einen Tod in der Familie. Von unserer Seite nochmal herzliches Beileid nach Schalleben. Lieber Matthias, lieber Martin, wir vergessen dich nicht. Wir haben dich hier im Herzen und auch in das Loch, wie du uns geschrieben hast, da holen wir dich wieder raus. Keine Sorge, wir sind bei dir. Nimm dir diese Zeit. Christopher übernimmt das jetzt hier gerade. Christopher, du bist jetzt hier bei Radio HBW.
Ja, das bin ich. Schon seit über 2 Monaten.
Genau. Seit 2 Monaten habe ich gar nicht so registriert.
Ja, so oft laufen wir uns auch nicht über den Weg.
Nee, und wenn wir uns über den Weg laufen, dann...
Ist es meist lustig.
Meist lustig und die ersten 2-3 Mal wolltest du mit mir gar nicht rauchen.
Das müssen wir hier gar nicht thematisieren.
Christopher, du machst hier bei uns auch eine eigene Sendung?
Ja, die heißt Chartbreaker, läuft jeden Samstagabend ab 18 Uhr. Ist eine einstündige Sendung, da geht es um die Top 10 der deutschen Singlecharts und ich habe auch gelegentlich, ich sag mal, regionale Stargäste zu Gast, Bands, DJs, Sängerinnen, Sänger etc. Genau.
Sehr schön. Letzte Woche durfte ich mal 2 Gäste kennenlernen.
Ja.
Glaube ich, ist auch sehr lustig.
Das war der Daniel Klumpf und der Frank Lachmund, genau. Genau. Wir hatten unseren Spaß.
Lachmund, das ist auch schön. Das war
sein Spitzname ist übrigens Lachi.
Lachi, sehr schön. Ja, Matthias Kirchner, Lachtologe. Was bist du, Matthias?
Gelotologe, Lachwissenschaftler und Humorforscher.
Mhm. Matthias, du wirst uns heute ein Buch, wir streiten immer noch, also zumindest mit der lieben Hanne, die im wohlverdienten Urlaub ist, wir streiten immer noch, heißt es Rezension oder Rezitation?
Ich trage dir einfach vor. Das mache ich jetzt für Hanne, dass wir nicht in Streit geraten jetzt.
Nee, mich würde das einfach mal interessieren, was ist der Unterschied zwischen einer Rezension und Rezitation?
Eine Rezitation wäre eine Lesung und eine Rezension wäre eine kritische Betrachtung dessen, was geschrieben ist.
Mhm. Du hast uns heute ein Buch mitgebracht, das heißt?
Na bitte geht doch.
Na bitte geht doch von Lisa Lenardi. Lisa Lenardi begrüße ich, Grüße nach Hamburg. Wir werden sie nachher auch noch telefonisch ins Studio schalten, da freue ich mich schon riesig drauf.
Ich auch übrigens.
Ich auch übrigens. tja, Matthias, du bist glücklicher. Ich hatte aufgeschrieben Rentner. Du hast mich vorhin korrigiert. Pensionär.
Richtig.
Genau. Glücklich.
Ja.
Das finde ich schön. Gibt ja nicht immer so, da kommen wir auch später auch nochmal drauf, Rentner, die wirklich glücklich sind, ne, oder dann wirklich glücklich sind. Das hat ja auch ein paar Kriterien. Werde ich entlassen? Werde ich die Wende geschädigten? gibt so ein bisschen Schindluder, was man auch so treibt, so mit 58 Leute in Rente schicken und eigentlich dürfen sie erst ab 67 Rente haben und. Da sprechen wir später noch drüber. Wir haben ja auch in der zweiten Stunde, das wirst du dann auch begleiten, das Thema Sterben, Abschied und Trauer mit Humor. Ja, wird sehr, sehr spannend. Werden jetzt wahrscheinlich einige die Hände heben. Die Mails werden wahrscheinlich gleich wieder überlaufen. Ja, und den Steffen Schwemmer habe ich heute hier im Studio. Herzlich willkommen,
Steffen.
Hi. Steffen, du bist
Bühnenmeister, Tourneetechniker.
Tourneetechniker?
Also für Theater, für Theaterstücke, kreuz
und quer.
Kreuz und quer.
Durchs Land war
es? Durchs Land und kreuz und quer durch die Theaterstücke, also von Drama bis Boulevardkomödie.
Ja. Mhm. Warst etliche Jahre in München, im Bayerischen Hof, im
genau.
Theater. Bist heute hier, bist auch betroffen, bist zurückgekommen zu deinen Wurzeln, deinen Geburtsstätten. Und ich finde schön, dass wir uns beide getroffen haben. Ich würde einfach mal sagen, ach so, wer ist denn noch da? Ja, wer ist denn noch da? Es ist ja noch zwei Leute. Also möchte ich jetzt noch definitiv begrüßen. Einmal draußen am CVD-Platz unseren lieben Steffen, der, also CVD heißt Chef vom Dienst, der draußen alles überwacht, ob das hier alles so richtig funktioniert. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Der Steffen ist wieder bei uns. Er hat jetzt wieder seinen 1-Euro-Job. Wir winken mal draußen. Sieht er uns? Ja, er winkt. Ja, wir winken auch zurück. Und ja, schön, Steffen, dass du wieder da bist. Finde ich ganz, ganz toll. Ganz, ganz klasse. Und Christopher, wollen wir erstmal Musik machen?
Ja, natürlich. Können wir gerne Musik machen.
Eins haben wir noch. Wir haben doch... Ja, ich krieg grad hier noch so ein Zeichen.
Ja, ich sehe es.
Ja, du siehst es. Du genau. Siehst dieses Zeichen. Wir würden jetzt einfach alle mal ein bisschen rübergehen an die große andere Scheibe, da wo nicht Studio B dran steht, sondern die Scheibe, wo es Richtung Konferenzraum geht. Denn da sitzt unsere liebe Julia Mastelier, unsere Fotografin, die auch immer sehr, sehr tolle Vorarbeit leistet, hier bei Facebook und. Und wir würden ja einfach mal jetzt ein Ständchen singen. Und
sie ist sozusagen dein Marketing-Team oder was? In einer Person,
ist,
ja?
Das ist das große Marketing-Team,
ja.
Julia Mastelier. Und wir singen jetzt einfach mal.
Hallo Julia. Hallo Julia. Hallo Julia. Schön, dass du da bist.
Halleluja.
Ja, das ist aber jetzt bist du dran mit der Musik. Was verspielst du uns?
Ja, ich habe mal einen Sommerhit rausgesucht. Ich dachte, um der kühlen Jahreszeit ein Stück weit entgegenzuwirken, würde das jetzt vielleicht ganz gut passen. Etwas, was uns auch aufheitert. Absolutely Everybody heißt der Titel, kommt von der Sängerin Vanessa Amorosi. Und ich würde sagen, wir heitern uns jetzt einfach die nächsten 3 Minuten damit auf.
Super.
Ja, so machen wir das. Wir hören uns gleich wieder.
Everybody! Ja, mittlerweile ist unsere Julia auch im Studio. Hat sich bedankt für das tolle Lied, was wir noch üben müssen. Gut, dann ist das so. Ja, Matthias Kirchner trägt jetzt das Buch von Lisa Lenardi. Na bitte, geht doch Abenteuervertrieb vor. Und die liebe Lisa werden wir nachher auch noch ins Studio reinschalten. Aber lauschen wir erstmal unserem lieben Matthias, der jetzt das Buch greift.
Ja, ich möchte euch die Geschichte von Claudia vorstellen. in dem genannten Buch, na bitte, geht doch, von Lisa Lenardi, erschienen im Abenteuer Verlag. Es handelt sich um Claudia, die sich auf ihren neuen Job freut und sie will ihn unbedingt haben. Sie wird im Vertrieb arbeiten und das ist eine wahnsinnig neue Herausforderung für sie. Viele Veränderungen sind damit verbunden und bei allem, was ihr gelingt, sagt sie sich immer, na bitte, geht doch. Mit einem neuen Dienstwagen soll sie ihre neue Firma vorstellen, standesgemäß bei ihren Kunden repräsentieren. Ständig war sie auf der Autobahn unterwegs zwischen Hamburg, Frankfurt, Berlin. Überall wird sie gebraucht und mit hoher Einsatzbereitschaft und mit hoher Fachkompetenz verrichtet sie diese Arbeit. Sie merkt aber auch schnell, welche Hektik und welches Durcheinander in der neuen Firma herrscht. Die Tage sind sehr stressig, aber sie fühlt sich als Visionärin. Sie hat alle Freiheiten, konnte tun, was sie schon immer wollte. Sie konnte neue Kunden akquirieren, anspruchsvolle Gespräche führen, ja sogar neue Vertriebswege entwickeln. Sie fühlte sich immer wohl und sagte, na bitte, geht doch. Nur Zeit für ihre Familie blieb immer weniger übrig. Sie hetzte von einem Termin zum nächsten Präsentation. Das forderte die Arbeit am Wochenende und vor allen Dingen von zu Hause aus. Professionelles Homeoffice nannte sie das und wieder sagte sie sich immer, na bitte, geht doch. Dennoch bemerkte sie, dass sie trotz hohen Zeitaufwandes und übertriebener Arbeitsfähigkeit ihre Aufgaben kaum noch schaffte. Für ihre Hobbys blieb keine Zeit mehr. Sie fühlte sich müde, abgespannt, an gesunden Schlaf war kaum noch zu denken. Sie fühlte sich aber zunehmend gehetzt, traurig öfters, den Tränen nahe und ihr ganzer Körper schmerzte irgendwie. Ihr Chef tyrannisierte sie, erwartete ständig Erreichbarkeit, auch im Urlaub, rund um die Uhr, Druck, Druck, Druck. Dazu war er auch noch launenhaft und berechnend, nur auf den Umsatz bedacht. Es koste es, was es wolle und sie hatte das Gefühl, als wenn er sie kaputt machen möchte. Eines Tages rebellierte dann schließlich ihr Körper, sehr schmerzhaft, ein schlimmer Bandscheibenvorfall war das Resultat, absolute Ruhe, mindestens 4 Wochen, kein Auto, kein PC. Auch die Familie machte sich große Sorgen, sie war beunruhigt und sie sagten ihr immer wieder, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Sie spürte die Liebe ihres Mannes, ihrer Tochter. Nun sollte sie sich aber mal um sich selbst kümmern, sich selbst lieben lernen, zu schonen und fürsorglich mit sich und ihrer Gesundheit umgehen. Kaum hatte sie sich aber wieder erholt, dachte sie, ich bin wieder fit. Na bitte, geht doch. Beruflich folgte ein Konzept nach dem anderen. Sie waren die erfolgreichste Vertriebsniederlassung Deutschlands. Claudia war das Zugpferd der Firma. Dafür wurde sie reichlich finanziell belohnt. Sie konnte sich und ihrer Familie davon viel kaufen, in Urlaub mit sehr schönen Erlebnissen fahren. Das Bitte geht doch bekam einen goldenen Klang. Als sie zurück war, war alles beim Alten bis zu einem Tag, den sie in ihrem Leben nie wieder vergessen wird. Ein anderes Unternehmen will die Firma aufkaufen. Damit würde sich ihre Stellung verändern. Sie hatte Angst davor. Auch privat kamen Probleme dazu. Plötzlich kündigte der Vermieter ihren Mietvertrag wegen Eigenbedarfsanmeldung. Sie sollten sofort ausziehen. Sie wollten das Beste daraus machen. Sie wollten ein Eigenheim bauen, ihren Traum damit erfüllen und arbeiteten mit hohem Arbeitsaufwand diesem Ziel entgegen. Wieder war es eine Hiobsbotschaft, denn ein weiteres Unternehmen wollte dieses übernehmen. Dazu kam, dass deren Hierarchie und Arbeitsweise einen völlig neuen Stress brachten. Es war nichts mehr beim Alten. Claudia und die anderen Mitarbeiter wurden zu bloßen Marionetten und Erfüllungsgehilfen erzogen. Mit ihrer Freiheit war es damit vorbei. Wer nicht spurte, wurde entlassen. Dazu noch die unmöglichen Chefallüren machten Claudia mächtig zu schaffen. Die Spuren dieses Stresses waren schnell bemerkbar. Sie begann wieder zu rauchen, zu trinken, Sie konnte nicht mehr schlafen, war immer unausgeschlafen, unausgeglichen. Es war beunruhigend. Sie arbeitete nur noch von zu Hause aus hatte kaum noch Zeit für die Familie. Sie hoffte, dass es mal ruhiger wird, aber es wurde nicht ruhiger. Da meldete sich aber auch ihr ganzer Körper, sendete sehr ernsthafte Signale. Übelkeit, hoher Blutdruck, Schwindelgefühle. Sie ignorierte alles. Auch dass sie völlig überarbeitet war und überhaupt nicht mehr an sich und ihre Familie dachte, merkte sie nicht. Sie wurde öfters krank, aber nach einer Woche war sie als Arbeitstier wieder aktiv. 90-Stunden-Woche, unregelmäßiges Essen und Schlafen, Aufputschmittel, übermäßiger Alkohol- und Nikotingenuss, keine Zeit für Sport und Bewegung, Resultat, ihre Seele brannte und es kam zu einem Kreislaufzusammenbruch. Alles nur psychischer Natur, sagte sie. Sie änderte nichts an ihrer Lebensweise. Alles spitzte sich auf Arbeit zu. Schließlich informierte sie ihren Vorgesetzten über den psychischen Zustand und stellte ihr PC und ihr Telefon aus, ging ins Krankenhaus. Selbst 5 Wochen in der Klinik änderten an ihrem ausgebrannten Zustand nichts. Sie zog sich immer mehr in sich zurück, weinte nur noch. Ihre Familie war verzweifelt. Nach einem weiteren Nervenzusammenbruch begab sie sich in therapeutische Behandlung und versprach sich, jetzt wird alles anders. Erst nach 2 Jahren Therapie wurde Claudia bewusst, dass sie nur ein profitabler Funktionsträger in einem mehr und mehr unpersönlichen und entfremdeten Arbeitsprozess war. Ihr Ehrgeiz, ihre Kommunikationsfreude, ihre Kreativität, gepaart mit unendlichem Fachwissen, ihre Liebe zum Beruf und ihr Spruch, na bitte, geht doch, wurden ihr Verhängnis.
Oh. Danke, lieber Matthias, für die Aufarbeitung dieses wahrscheinlich wirklich tollen Buches und der letzte Satz auf dem Umschlag hier hinten heißt, ein ernstes Thema mit einem Augenzwinkern betrachtet. Ja, ernstes Thema ist es mit Sicherheit. Augenzwinkern, weiß ich nicht, ob das reicht, was wir gerade so in den Ausführungen gehört haben. Wir würden jetzt ein Titel spielen und in der Zeit würden wir die Claudia versuchen zu erreichen. Sie weiß Bescheid und dass wir sie anrufen und dann würde ich halt einfach mal mich riesig freuen, wenn wir da ein Stück weit ins Gespräch kommen, in die Diskussion kommen, weil ich glaube, Matthias, der freut sich schon richtig drauf, weil es ihm ähnlich ging und wir haben uns im Vorgespräch da auch unterhalten und der Matthias mir da schon was ganz Faszinierendes, Beeindruckendes gesagt hat, was ich aber jetzt nicht vorgreifen möchte. Christopher, was hast du uns jetzt für Musik rausgesucht?
Ja, und zwar, es geht um das Thema zweiseitige Liebe. Ja, dazu gibt es auch einen Song, einen ziemlich modernen sogar, der war auch einst mal in den Charts, ist schon über 10 Jahre her. Stereo Love heißt der Song, kommt von Edward Meyer und beschreibt einmal die Liebe zu einem Menschen und die Liebe zu sich selbst. Mhm. Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Okay, vielen Dank. Ja, es ist wie zu DDR-Zeiten im Westen zu telefonieren. Muss man wahrscheinlich beantragen. Noch ist besetzt. Christopher, wir haben ja noch was vorbereitet. Wir werden es nicht außer Acht lassen. Wir werden es weiter probieren, weil wir hatten vorhin ein ganz, ganz tolles Telefonat mit der Claudia Gliemann, Verlegerin, Autorin, Kinderliedermacherin, die auch in Schulen arbeitet und Ich glaube, das Interview hast du. Ja, oder die Interviews. Wir haben ja das auf dreimal verteilt. Schauen wir gleich mal. Claudia Kliemann ist die Autorin mit einem Autorenteam von dem wirklich hervorragenden Buch Papas Seele hat Schnupfen. Und wie es dazu kam, wer sie ist, würde ich einfach mal sagen, spielen wir einfach mal ab, greifen wir mal vor und
wir hören mal rein.
Wir hören mal rein, ne?
Ja, hallo Thomas.
Ja, hi, grüß dich. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis dein Zug fährt. Und ich würde jetzt den Christopher mal bitten, dass wir dann gleich dann auf Aufnahme gehen und wir machen das ganz entspannt. Bist du bereit?
Genau, ja.
Ja, der Christopher, der war mal früher Friseur, ne, das wollte ich dir vorher noch sagen. Der kann alles rausschneiden, was jetzt nicht so passt.
Ich klicke mich jetzt gleich nicht mehr rein, ich sage jetzt ein letztes Mal, die Aufnahme läuft schon.
Ja, Christopher, ganz ein bisschen, ganz kleinen Moment mal, ich muss mal ein bisschen, Kopfhörer ein bisschen lauter.
Warte, dann machen wir das.
So? Ja, okay. Jetzt, du hörst mich gut?
Ich höre dich gut, ja.
Super. Alles klar. Christopher, können wir loslegen? Ja? Ja, hallo Claudia Kliemann. Herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Depressione am Telefon. Ich grüße dich.
Hallo Thomas Reitig. Gruß zurück.
Ja, Gruß zurück. Ja, wir machen das Interview heute telefonisch, da du ja unterwegs bist und das ist alles vollkommen in Ordnung. Claudia, du bist Verlegerin, Autorin, Kinderliedmacherin und Übersetzerin.
Genau, ja.
Genau. Kinderliedermacherin, Übersetzerin, kannst du mir das mal kurz erläutern?
Erzählen?
Ja.
Also ich habe von meiner Ausbildung her bin ich Übersetzerin. Ich habe 15 Jahre lang Bücher übersetzt, also insgesamt über 50 Kinderbücher übersetzt und habe dann irgendwann angefangen, selber Texte zu schreiben. Und 2010 habe ich dann, und also damals war es so, dass ich eben die Texte geschrieben hatte und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich für so viele Verlage arbeite, dann habe ich ja schon die Kontakte zu den Verlagen, dann nimmt bestimmt jemand meine Texte. Und dann habe ich die den Verlagen angeboten, für die ich gearbeitet habe. Und es wollte aber niemand meine Texte.
Okay.
Und dann habe ich selbst einen Verlag gegründet, 2010. Und habe dann so die ersten Bücher geschrieben. Und also mittlerweile der Verlag heißt Monte Rosa und mittlerweile sind insgesamt so 10 Bücher haben wir geschrieben. Und dann ist es so, ich komme aus Karlsruhe und in Karlsruhe hat das Kulturamt der Stadt alle 2 Jahre fanden bisher die Karlsruhe Kinderliteraturtage statt und das Kulturamt der Stadt lädt jedes Jahr oder hat jedes Jahr Autoren der Stadt eingeladen in Schulen, um Lesungen zu machen. Und da war ich 2 Jahre lang dabei. Einmal das erste Mal mit einem Buch, das heißt Paula ist glücklich. Das zweite Mal haben sie mich dann wieder eingeladen und sie hat mich gebeten, ihnen 2 Vorschläge zu machen, aus welchen Büchern ich gerne lesen möchte. Und ich hatte ihnen damals 2 Bücher vorgeschlagen, ein fröhliches Buch und Papas Seele hat Schnupfen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass sie das fröhliche Buch wählen. Und das Kulturamt hat sich dann aber für Papas Seele entschieden. Und dann hatte ich damals dann standen eben diese Lesungen in der Schule bevor und dann ist es so, dass die Stadt bietet den Schulen dann diese Lesungen an von ganz vielen Autoren und die Schulen können sich entscheiden, wen von dieser Liste sie haben möchten an ihrer Schule. Und dann war ich insgesamt an 7 Schulen, habe Lesungen gemacht und die standen dann eben bevor und gleichzeitig haben wir haben für das Buch den Preis der DGPPN, also der Gesellschaft für Psychologie, Psychosomatik, Neurologie und Nervenheilkunde bekommen, den Anti-Stigma-Preis, und der war dotiert, da hatten wir eine bestimmte Summe bekommen. Mhm. Und als ich mich um den Preis beworben hatte, musste man angeben, wofür man das Preisgeld verwendet. Und ich hatte angegeben, dass ich gerne ein Arbeitsheft zu Papas Seele machen möchte. Und so ein Arbeitsheft kann ich nicht alleine machen, Bücher schreiben auch nicht, aber zu einem Arbeitsheft brauche ich noch mehr als mich für den Text. Und dann habe ich mir damals einfach so ein Team zusammengestellt, das mit mir dieses Arbeitsheft entwickelt hat. Das war dann eine Psychologin, die mit Kindern psychisch Kranker arbeitet, die Frau eines Betroffenen und zwei Kinder eines Betroffenen. Und wir haben dann zusammen dieses Arbeitsheft entwickelt. Und während der Arbeit an diesem Arbeitsheft sind dann einfach Lieder entstanden zu dem Buch. Und mit diesen Liedern bin ich dann eben in die Schulen gegangen und habe das zum ersten Mal getestet, wie es überhaupt ankommt. Weil ich habe mir vorgestellt, wenn ich nur mit dem Buch in die Schule gehe, da wusste ich nicht, ob das einfach zu, ich weiß nicht, zu... Also ich mag es immer gerne, wenn man in der Schule was machen kann, wenn man nicht nur vorliest, sondern auch noch ein bisschen Action dabei hat. Und so sind dann einfach diese Lieder entstanden. Und am Ende waren es dann 9 Lieder, mit denen ich jetzt eben auch dann Lesungen in Schulen mache. Also das ist immer das nennt sich musikalische Lesung. Das ist eine Kombination aus Text und Musik.
Ja. Vielen Dank erstmal für das Interview. Ist ja keiner mehr dran. Jetzt haben wir Lisa Lenardi. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, die Leitung nach Hamburg steht. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wahrscheinlich genauso schwierig wie zu DDR-Zeiten in den Westen zu telefonieren. Oder? Wie geht's dir, meine Liebe?
Ja, alles gut. Dankeschön.
Ja, du hast zugehört, was unser lieber Lach-Leo zu deinem Buch gelesen hat, rezitiert hat?
Leider nicht. Ich hatte bis eben auch noch Besuch.
Du hattest bis eben noch Besuch.
Ja.
Gut. Dann würde ich einfach mal das Wort an Matthias geben. Der hat es ganz liebevoll eben vorgetragen. Und im Vorgespräch mit ihm hat er mir positiverweise signalisiert, dass er dieses Buch sehr fantastisch findet, weil es ein Stück weit auch ihn betrifft. Und ich würde einfach mal zwischen euch jetzt den Kontakt herstellen.
Ja.
Hallo Lisa.
Hallo. Grüß dich, wollen wir du sagen?
Ja klar, oder soll ich Claudia sagen?
Nee, bitte nicht.
Nicht. Das klingt gut, du bist geheilt sozusagen.
Naja, man ist ja ein Workaholic, kommt ja auch von Alkoholikern, ne? Also man muss aufpassen sein Leben lang.
Das nenne ich sehr gut und du bist noch zu retten. Also das ist erstmal eine Hoffnung, die ich habe. Ich habe dieses Buch, ich habe es rezensiert und habe mit einer Gänsehaut dieses hier vorgetragen. Thomas hat mich immer wieder gebremst, ich soll es nicht so schnell machen. Ich wollte das Schreckliche ganz schnell zu Ende führen, weil ich gehofft habe, am Schluss kommt es doch wieder anders und kommt es gut raus. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten. Ich habe dasselbe los gehabt, allerdings mit einem anderen Ausgang. Und zwar war es so, ich bin auch in den Vertrieb rein und habe auch diese Visionsgedanken gehabt. Ich habe, als die Wende war, hier im Osten große Versicherungsstrukturen im Außendienst aufgebaut und sehr erfolgreich über Kilometer geführt. Und im Osten war ich tatsächlich auch eine Größe. Allerdings passiert es dann, dass dieses Unternehmen von einem anderen Unternehmen übernommen wurde.
Oh, das kenne ich. Das kannte ich fünfmal hintereinander.
Fünfmal, ich habe es nur zweimal erwähnt hier. aber das Resultat war ja immer eine andere Hierarchie und immer anfangs hieß es, wir beraten wie ein Freund und zum Schluss hieß es, wir beraten wie die Unternehmensführung die Zahlen braucht.
Genau so ist es.
Ja, und demzufolge war ich nicht mehr der Beste. Mein Team habe ich immer getröstet und habe immer humorvoll gesagt, wir sind zwar nicht die Besten, aber wir sind die Lustigsten. Im Außendienst. So, das Resultat war, ich wurde gekündigt. Mit 55 Jahren war ich dann auf der Straße. Ein Jahr vorher starb meine Frau an Krebs. Und ich war plötzlich Hartz-IV-Empfänger.
Na, mehr geht ja dann nicht auf einmal.
Ne? Mehr geht nicht auf einmal. Und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das los, wie es dir ergang. Oder ich habe dann Gelotologie studiert. Das ist die Wissenschaft vom Lachen und vom Humor. Ich habe danach Bücher geschrieben. Ich habe Gedache gelernt. Ich habe mich mit etwas beschäftigt, was mir Spaß gemacht hat, aber leider auch kein Geld eingebracht hat. Also es war eine Durststrecke. Aber ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war froh, dass es mir gelungen ist, dieses Ganze mit einer heiteren Gelassenheit zu überwinden.
Aber dann ging es dir im Grunde genauso, wie es mir ging.
Richtig.
Die kreative Ader oder die kreative Seite kommt ja meist bei Workaholic zu kurz. Und dann verkümmert natürlich ganz viel in uns. Ich sag mal bewusst die weibliche Seite, weil auch Männer haben die ja natürlich. und das ist halt wirklich ganz schlimm. Und darum sind das auch Menschen, die häufig wirklich auch zu Depressionen neigen. Ne?
So ist es.
Und ich habe eben meine kreative Seite wiedergefunden durch Schreiben. Ne? So, und das,
das hat mir auch sehr geholfen. Ich habe drei Bücher geschrieben.
Ja.
Und ich habe aber nebenbei diese kreative Phase noch auch in die Außendienststruktur gesteckt. Ich habe eine Versicherungsdetektei aufgebaut. Ich habe als Detektiv weitergearbeitet und auch sehr erfolgreich und bin jetzt ein glücklicher Pensionär, hat mein Thomas gerade zu mir
gesagt. Das ist doch schön. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Aber
ich habe gehört, du schreibst weiter und
gut. Also schon, ich habe mit dem Verlag besprochen, ich habe eine Krimireihe eröffnet. Und da geht es um einen Berliner Kommissar, der seine Frau verloren hat.
Auch das werde ich lesen. Ich war nämlich auch Kriminalkommissar.
Welch ein Zufall. Und seine besten Freunde sind halt nur noch Bier und Korn. Er ist verzweifelt und hat nur noch eine Chance. Er muss wechseln und zwar nach Hamburg. Dass er es da nicht einfach hat mit seiner großen Berliner Schnauze, ist klar. Dass er da als erstes an Wände prallt, ist auch klar. Mittlerweile ist Teil 1 und Teil 2 schon lange im Handel. Teil 3 ist in der Mache. Also somit mein viertes Buch, Fiete und Umami. Und das kommt dann im Januar. Also wie gesagt, ich schreibe auf jeden Fall weiter. Ich sage heute, Schreiben ist mein Lebenselixier. Und genauso ist es auch wirklich.
Das klingt also sehr gut. Kannst du mir beantworten, warum du jetzt Krimi schreibst?
Ja, ganz einfach. Nach dem ersten Buch, das ich ja im Grunde geschrieben habe, um gesund zu werden. Ich hatte ja gar nicht die Absicht, es zu veröffentlichen. Das war die Idee meines Psychologen, der mich damals betreut hat. Hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, Schatz, du wirst schon wieder so wuselig, geh schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich weiß aber nicht was. Und er sagte, Hauptsache du schreibst. Schreiben Krimi, das geht immer.
Das, Wahnsinn. Das ist,
und da habe ich ein großes Fotoalbum aufgeschlagen, alte Fotoalben, um mich inspirieren zu lassen. Und dann fiel mir wirklich ein riesiges Foto meines Onkels in die Hand, den ich abgöttisch geliebt habe, ein Berliner Urschnauze, der leider nicht mehr lebt. Und habe ich gedacht, das ist es. Und so ist Klaus Baumann entstanden. Und alle lieben ihn. Das sehe ich auch an meinen Verkaufszahlen. Das freut mich wahnsinnig. Aber wie gesagt, der Hintergrund war halt ein ganz anderer. Und dass es so positiv ausgeht, ist jetzt auch mehr oder weniger Zufall. Steckt natürlich auch wieder ein bisschen Arbeit drin, ist klar. Aber ich merke auch, dass ich aufpassen muss und wenn ich mal die Bremse...
Lisa, das ist kein Zufall. Deine Leidenschaft hört man raus und ich glaube, du hast es therapeutisch geschafft, dich von etwas loszulösen, was dich weiter blockiert und was dich weiter gefangen gehalten hätte. Glaub mir das. Ich habe keine Depression bekommen, ich habe nur Krebs bekommen.
Naja, nur ist gut, ja.
Ja, aber den habe ich mit meiner humortherapeutischen Selbstbearbeitung auch im Griff. Vielleicht hörst du dir die zweite Stunde noch an, das wird noch sehr interessant heute zu diesem Thema.
Alles klar.
Ja?
Ja.
Danke fürs Gespräch.
Lisa, ich bin noch dran, Ja, hallo. ich weiß, der Lach-Leo, der bindet immer alle so ein bisschen. Lisa, vielen Dank, dass du uns das Buch zur Verfügung gestellt hast. Ich hatte ja damals, also vorhin gesagt, ein ernstes Thema mit einem Augenzwinkern betrachtet.
Genau.
Wir haben uns damals ja auch unterhalten und deswegen jetzt war auch gerade die Frage, warum du keine Bücher mehr über Psyche schreibst. Und du hast mir vor anderthalb Jahren, kann ich mir noch sehr, sehr gut dran erinnern, gesagt, Thomas, wenn ich mich die ganze Zeit mit beschäftige, dann bin ich bald wieder drin.
Genau.
Na? Und deswegen finde ich das total cool, dass du jetzt... trotzdem die Therapieform Schreiben weitermachst.
Ja.
Wir wünschen dir viel Spaß, viel Freude dabei.
Danke.
Und ja, wir hören, sehen uns. Erschienen ist das Buch im Verlag
Tradition. Einfach oder auf meine Website gehen, lisalenardi.de.
Genau.
Da findet ihr alles.
Genau, 13,99 ist der Preis. Ja,
genau.
Ich grüße nach Hamburg, also in die Nähe von Hamburg, und wir hören, wir sehen uns, und ich freue mich, dass es dir sehr, sehr gut geht, wie du mir gestern geschrieben hast.
Ja.
Das freut mich wirklich vom Herzen, und dir, euch noch einen schönen Abend.
Ja, und euch vor allen Dingen toi, toi, toi. Tolles Radio macht ihr.
Dankeschön. Alles, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Christopher, Musik, was meinst du?
Ja, Musik haben wir natürlich auch noch da.
Echt, ja?
Genau, ich habe dann diesmal einen 90er-Song rausgesucht.
90er?
Ja, und ich denke, wir kennen ihn wahrscheinlich alle, DJ Bobo.
Der
Bobo,
der
genau. DJ Bobo, der beschert uns jetzt mit seinem Song Everybody nochmal 3 ganz tolle Minuten, weil es geht ja schließlich um jeden.
Um unser Buddy. Yes, sing in song. Claudia Kliemann, genau. Teil 1 hatten wir zum Thema Papas Seele hat Schnupfen. Und ja, wir haben noch ein...
Wir haben noch ein Telefonat, ja, aufgezeichnet, genau. Richtig.
Und ja, was da so alles passiert, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich selber bin ja auch im Schulprojekt unterwegs.
Ja.
Da ist sehr viel Manpower, deswegen war ich sehr positiv überrascht, sehr erstaunt, wie dieses Konzept dort auf die Beine gestellt wurde von ihr mit diesem Thema. Und ja, wo ihr die Sachen findet, wo ihr das kaufen könnt, wo ihr das besprechen könnt. Das hören wir jetzt, glaube ich,
da hören wir jetzt einfach mal rein.
Telefonat. Ja. Und jetzt machen wir das Telefonat.
Genau.
Ja, Claudia. Zu dem Buch Papas Seele hat Schnupfen gibt es eine CD. Was ist da drauf?
Da ist die, also das, was ich in den Schulen mache, also der Text mit den Liedern, der ist auf der CD auch drauf, also Textmusik. Mhm. Und aber nicht von mir gesungen. Normalerweise reise ich eben mit Gitarre durch die Gegend und gehe dann in den Schulen und singe und spiele Gitarre.
Okay.
Und auf der CD ist es aber arrangiert, das heißt mit Klavier und Cello, und gesungen wird von professionellen Musical-Darstellern.
Mhm. Das ist ja cool.
Genau, ja.
Also ich freue mich schon, wenn wir uns treffen. Vergiss dann, wenn wir uns einen Termin ausmachen. Das wird im Dezember sein.
Genau, ja.
Genau. Dann würde es mich aber freuen, wenn du die Gitarre dabei hast. Ja, doch, ich bringe das Aufnahmegerät mit, dann sollten wir da mal so in unserer Konstellation, wie wir uns da treffen, was ich sehr, sehr spannend finde, dann da auch ein Stück weit gemeinsam vielleicht was machen. Ja, Schulkonzept, was sagst du uns noch dazu? Wie funktioniert das? Wo gehst du hin? Wie kommst du an die Schulen ran?
Also das Schulkonzept ist also ein Material für die Schulen, mit dem die Schulen selber arbeiten können, mit dem die Lehrer arbeiten können. Und da, ich hatte ja vorhin von dem Team gesprochen, mit dem ich arbeite. Und an dem Schulkonzept haben noch eine Realschullehrerin und eine Grundschullehrerin mitgearbeitet. Und da haben wir ein Konzept entwickelt für 6 Schulstunden, dass die Lehrer dann in den Schulen selber durchführen können. Und in dem Schulkonzept ist auch noch ein Material dabei, also die CD mit den Liedern. Und an dem Arbeitsheft haben ja auch 2 Teenager mitgearbeitet und auch an dem Schulkonzept. Und die haben dann auch, die haben eben auch von ihrer Erfahrung erzählt, und die haben dann Briefe geschrieben. Die sind in dem Schulkonzept im Arbeitsheft drin, und die haben die dann auch auf die CD aufgesprochen.
Mhm. Also genau. Die kaufen das Material, die Schulen, und sagen, okay, genau, das machen wir, diese 6 Unterrichtsstunden machen wir jetzt selbst. Schulst du die Lehrer auch, oder wissen die dann, geben die das so weiter? Ist das so kompakt, dass die wissen, was sie da machen dürfen, sollen?
Ja, also die, es waren ja 2 Lehrer mit an der Ausarbeitung beteiligt, und die wussten genau, wie man sowas umsetzen muss, damit die Lehrer auch problemfrei damit arbeiten können. Also wir machen keine Schulungen für die Lehrer, sondern die Lehrer bekommen das Schulkonzept, und die müssen aber auch nicht alle 6 Stunden nacheinander oder alle zusammen durchführen, sondern sie können auch einzelne Elemente raussuchen zu unterschiedlichen Themen. Das können die sich aussuchen, und die können es auch ganz flexibel gestalten, wie sie möchten.
Mhm. Aber du gehst auch selber in Schulen?
Ich gehe auch selber in Schulen, genau. Und mache eben die Lesungen.
Mhm. Die Lesung mit deiner Gitarre.
Genau, ja.
Mhm. Super. Claudia, eins bleibt uns heute Abend noch zu sagen. Also du. Nochmal der Verlag. Was kostet das Buch? Wie kriegt man das? Was macht's mit einem? Du bist dran.
Ah, okay. Also der Verlag heißt Monte Rosa, Monte Rosa Verlag. Das Buch kostet 19,80 und ist ganz regulär im Buchhandel erhältlich. Also überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Und da gibt es auch die CD und das Buchkonzept.
Super. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Wünsche
danke,
dir ja einen schönen Abend und gute Reise. Du bist ja heute mit dem Zug noch unterwegs.
Genau, ja. Mhm.
Und wir sehen uns im Dezember. Ich freue mich riesig. Genau.
Ja, ich mich
alles
auch.
Klar.
Jo. Danke für den Anruf.
Jo,
und
gerne.
Euch noch einen schönen. Danke, tschüss.
Jo, bis dann, tschüss.
So, ein Telefonat zwischen Claudia Kliemann und Thomas Rettig. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, das möchten wir der Vollständigkeit halber noch sagen. Ja, und die erste Stunde ist damit jetzt auch gleich schon wieder vorbei. Steffen, zu dir sind wir jetzt in dieser Sendung noch gar nicht so groß gekommen. Was ist denn jetzt deine Rolle überhaupt? Ich glaube, da ist der Thomas noch gar nicht so groß drauf eingegangen, aber mich interessiert es jetzt mal, weil Thomas ist gerade aus dem Studio raus.
Ja, ja, der ist nicht da, der ist rauchen gegangen.
Ja.
Ja, ich habe Thomas vor einer gewissen Zeit kennengelernt.
Ja.
Und ich fand es gut, was er macht.
Ja.
Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, gleich auf Anhieb. Und es gibt so ein paar Projekte, die wir vielleicht zusammen machen. Und ist alles sehr spannend. Ich bin jetzt auch das erste Mal hier im Radio und war noch nie im Radio. Es ist
eine völlig neue Erfahrung.
Völlig neue Welt, ja.
Ja.
Aber es geht mir gut, es gefällt mir gut. Die Gespräche, die bis jetzt gelaufen sind, rühren mich auch an.
Sie sind zum Teil... auch sehr tiefgründig, die Gespräche.
Ja, ja. Unbedingt. Mhm. Und ich habe damit eben auch zu tun,
ja.
Wir am Anfang schon geredet haben und ja, ich bin guter Dinge.
Der Thomas hat einfach auch die Empathie da, auf die Leute sich einzustellen und das ist, glaube ich, in diesem Metier auch die Hauptsache. Das ist ganz, ganz große Klasse, was er tut. Ja, wir
ja.
Gehen ja jetzt aus die Stunde raus und in die nächste gleich rein. Es folgen gleich noch die Nachrichten. Wir haben noch einen letzten Song in dieser Runde. Du bist involviert, Steffen. Du weißt, was unser letzter Song ist.
Ich bin involviert. Wir haben darüber geredet. Ich bin aber sehr vergesslich. Also Annie Lennox habe ich noch im Kopf. Also der männliche Part von Annie Lennox irgendwie, beziehungsweise von den Eurythmics, Dave
ja.
Stewart,
richtig.
Ist dabei.
Ja. Und eine Saxophonistin ist noch mit dabei. Candy Dalfour heißt die gute
Candy
Dame.
Candy Dalfour, super, super, ja.
Und die haben 86 einen Song produziert und der kam 87 raus. Eine Instrumentalnummer. Noch heute gern gespielt im Radio. Du hast den Song im Kopf noch? Dann sage ich ihn einfach mal. Dieser Song heißt Lilliwurst hier und wir verabschieden uns aus dieser Stunde und hören uns nach den Nachrichten und nach dem Wetter gleich wieder.
Schöner Song.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Genau, wenn es Ihnen Spanisch vorkommt, ja, wir bringen Licht ins Dunkel, wir übersetzen, hier sind Sie bei uns richtig. Genau, den genauen Text können Sie bei Google Übersetzer eingeben. Dann wissen Sie, dass die Pharmaindustrie an Antidepressiva auch Geld verdient. Ja, ich freue mich schon auf diese Mails, die wieder kommen. Thomas, du kleiner Zyniker. Aber ist mir auch scheißegal. Erste Stunde gut überstanden. Vielen Dank an die Gäste. Ja, zweite Stunde ein Interview mit dem Gelotologen, liebevoll auch genannt Lachtologe, Lach-Leo Matthias Kirchner zum Thema Sterben, Abschied und Trauer mit Humor. Das Leben hört nicht auf, lustig zu sein, wenn Menschen sterben. Ebenso bleibt es ernst, wenn Menschen lachen. George Bernard Shaw. Matthias, sehr gewagt, aber denke ich mal ein Stück weit auch berechtigt.
Ja, warum beschäftigt sich ein Lach- und Humorforscher mit dem Tod und der Trauer? Schließt sich das nicht irgendwo aus? Werden sich jetzt sicherlich sehr, sehr viele Menschen am anderen Ende fragen. Was sagst du dazu?
Ich höre schon in deiner Stimme, wie du in dich gehst und wie du dieses Thema mit der Ernsthaftigkeit behandelst, die dazu auch notwendig ist. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu diesem unheimlich schweren Thema vielleicht mal etwas zur Leichtigkeit und zur Aufheiterung beitragen zu können, um für die Zukunft vielleicht eine Lösung zu finden, wie man in Zukunft dieses Thema für sich selbst interpretiert und für sich selbst auch intoniert. Also zu deiner Frage, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Gelotologie, also mit der humortherapeutischen Anwendung und Ansätzen in schwierigen Lebenssituationen, also Trennung, Scheidung, und dazu gehört leider auch das Sterben, der Tod und das Abschiednehmen von liebgewonnenen Menschen nach ihrem Ableben. Es gibt eigentlich zwei Aspekte, die mich motiviert haben, dieses Thema zu behandeln. Das ist einmal meine Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe im Sterbeprozess meiner Frau. Meine Frau bekam mit 35 Jahren Brustkrebs und hat einen 5-jährigen Kampf gegen diesen Krebs nicht überlebt. Sie starb mit 40 Jahren und was das Bewundernswerte war, sie hat in diesem Kampf bis zuletzt einen sehr lockeren Umgang mit diesem Thema gehabt. Sie hat uns Mut gemacht, sie hat uns selbst aufgebaut und mitgenommen in diesem Prozess, den sie dann letztendlich mit ihrem Tod beendete. Wir haben zusammen gelacht bis zuletzt und als meine Frau starb, war meine Tochter 13 Jahre und ich hatte die schwierige Aufgabe, diesen Prozess mit ihr weiterzuführen und auch auf diese Art und Weise weiterzuführen, dass wir einen neuen Leben sind, einen neuen Anfang und vor allen Dingen auch eine Chance für ein Weiterleben hatten. Und dieses Erlebnis, hat mich so bewegt, dass ich gelernt habe, weinen zu lachen und lachen zu weinen. Wer das kann, hat in diesem Zusammenhang schon viel erreicht. Der zweite Aspekt war, 5 Jahre später bekam ich Krebs. Ich hatte eine unheimlich verhängnisvolle Spirale des Leidens vor mir. Es ist klar, wenn man so eine Diagnose bekommt, nachdem gerade kurz jemand in der Familie an dieser Krankheit gestorben ist, man muss diese Phasen einfach durchleben. Ich habe aber rechtzeitig erkannt, dass das, was ich mit meiner Frau praktiziert habe, jetzt für mich selbst praktizieren muss. Mhm. Ja, und ich habe diesen Ansatz auch genutzt und es ist mir gelungen, bis heute ohne OP, ohne Chemotherapie, mit humortherapeutischen Ansätzen meinen Krebs in den Griff zu haben.
Mhm. Eine Frage habe ich dazu. Mhm. Du sagst jetzt gerade, du hast wahrscheinlich dadurch Krebs bekommen.
Ja.
Wird sicherlich nochmal in einer der nächsten Sendungen Thema sein. Geplant ist es schon, das Thema Krebs.
Das ist übrigens ein sehr interessanter Aspekt, den die Ärzte und die Wissenschaftler bisher sehr vorsichtig angehen. In Amerika wurde eine Studie geschrieben, wo nachgewiesen wurde, wo Frauen Brustkrebs haben und an Brustkrebs sterben, bekommen die Männer Prostatakrebs. Mhm. Weil der Brustkrebs und der Prostatakrebs zwei Brüder sind. Der Prostatakrebs ist der kleine Bruder von der großen Schwester Brustkrebs. Das Interessante ist, beide werden als Geschlechtshormon determiniert. Das heißt, der Frauen Brustkrebs durch Östrogen und beim Mann das Testosteron.
Gut, wie kommst du jetzt aber auf die Idee, dass diese wirklich harten Schicksale dir ein Stück weit Krebs beschert haben. Das ist ja das, was ich vorhin in der ersten Stunde schon erwähnt habe. das du aufgrund des Lesens dieses Buches mir so offeriert hast, dass es dir bewusst ist. Wir kennen es nun schon eine ganze Weile, also so habe ich das von dir noch nicht gehört. Wie kommst du da drauf, dass Stress eventuell Krebs verursacht und dann mit Humor ein Stück weit vielleicht in der Waage gehalten wird? Oder das würde mich jetzt, und glaube ich auch die Hörerinnen und Hörer, ein Stück weit interessieren.
Das ist ein weiterer Ansatz. Ich habe 5 Ursachen für mich herausgearbeitet, warum ich diese Krankheit bekommen habe. Übrigens nicht nur diese Krankheit, sondern mit diesem Krebs geht dann auch noch die Angina pectoris, also die Verengung der Herzkranzgefäße, einher. Ich habe nach meiner Bestrahlung und der humortherapeutischen Bearbeitung dieses Themas meinen Arzt gefragt, was die Ursache für diesen Krebs für mich sein könnte. Und ich war zur Kur hier in Bad Süderode, und dort sagte mir der Psychologe, er gibt mir mal eine Forschungsarbeit, das waren 200 Seiten, die durfte ich lesen, und dort wurde herausgearbeitet, welche Faktoren, Stressfaktoren Krebs verursachen. Und da war eine einfache Formel und ein einfacher Fragebogen auszufüllen, und ich habe überall ein Kreuz gemacht, was mir die letzten 5 Jahre alles widerfahren ist. So, und da hieß es, der Stressfaktor, der müsste bei 25, 26 liegen, wenn ich das mit meiner Humortherapie bearbeiten möchte. Meiner lag aber bei 86. Das heißt, ich war weit darüber, ich hatte einen Dauerstress, und der Dauerstress, der hat sich da negativ auf meine Konstitution ausgewirkt. Weil der Stress das Immunsystem schwächt und das Immunsystem dann für solche Aufgaben, die es gerade mit Killerzellenproduktion in der Antikrebsbekämpfung nicht freigibt.
Also das, was vorhin im Buch geschildert wurde, Stress, ja. Überforderung, Überarbeitung, kann, ja, wie du gerade sagst,
der Tod meiner Frau und danach die Entlassung und solche Faktoren, finanzieller Verlust etc., kam alles dazu, und das war zu massiv, dass selbst ich als solcher humorvoller Mensch dieses nicht verarbeiten konnte.
Das war in Bad Süderode, das ist im Harz hier bei uns, wo der liebe Christopher auch herkommt. Ja. Gibt es diese Klinik noch?
Ja. Das ist die im Berg oben, nicht diese Kur.
Das ist die Paracelsus-Harz-Klinik, ist das.
Paracelsus-Harz-Klinik, ja. So viel zum Thema Werbung. Im nicht kommerziellen Bürgerradio. Ja. Nein. Gibt es diesen Bogen noch? Hast du den noch?
Den habe ich noch, ja.
Den hast du noch, aber wahrscheinlich ausgefüllt.
Der ist übrigens in meinem Buch. Du darfst doch Werbung für mein Buch machen.
Ich darf auch
Ich habe auch ein Buch geschrieben, gerade als therapeutische Aspekte.
Gesagt. 3
habe ich geschrieben, ja. Aber das war das unmittelbar nach meiner Diagnose Krebs. Und das heißt, Diagnose Krebs, na und Humor ist, wenn du trotzdem lachst. So, der Professor in Bad Süderode hat zu dem Buch gesagt, schreib doch, Tumor ist, wenn du trotzdem lachst. Das war mir aber dann doch schon ein bisschen zu...
Selbst für dich.
Selbst für mich, ja.
Selbst für dich. Christopher, du kriegst jetzt die Aufgabe, mal so einen noch nicht ausgefüllten Bogen vielleicht mal mitzubringen, weil es ist wirklich eine Sendung geplant zum Thema Krebs, ja, und weil ich das sehr, sehr wichtig finde, und auch die Aufgabenstellung der Gäste war halt einfach dort auch mal zu schauen, wo kriegt man nicht nur Diagnose Krebs, sondern was passiert hinterher, was wird da dann passieren, und wie gehen Angehörige damit um und. Christoph, ich würde dir einfach mal die Aufgabe geben, da so einen Fragebogen zu besorgen, einen nicht ausgefüllten, und ich würde jetzt einfach mal sagen, Matthias, ich glaube, wir sind jetzt mit der ersten grundsätzlichen Frage
Ja, wir könnten dazu übergehen. Dass,
nee, ich wir wollten einfach Musik machen.
Mach Musik.
Ja, ich glaube, wir müssen das ein Stück weit auch mal ein bisschen auch für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen sacken lassen.
Richtig, genau. Das sind so viele Informationen, ja. Die muss man auch erstmal verarbeiten. Wichtige Informationen, interessante vor allen Dingen. Ja. Aber wir geben jetzt einfach mal, ich sag mal so 3 Minuten, um das Ganze ein bisschen sacken zu lassen. Ja.
Der Herr Kirchner da auch bereit zu? Ja.
Ja, er nickt. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal unsere Herzen und lassen ein bisschen schönes Wetter rein. Und darum hat die Gruppe Wind einen ganz tollen Song dazu geschrieben. Lass die Sonne in dein Herz.
Genau. Ja, Matthias, ich stelle mir das jetzt ein bisschen schwer vor, das Tabuthema Tod, Abschied, Trauer, das humorvoll anzugehen. Mhm. Wie siehst du das? Wie definierst du das?
Da bist du nicht alleine, Thomas. Ich könnte jetzt Steffen mal fragen, wie gehst du mit dem Thema um, wenn du dir jetzt vorstellst, Abschied nehmen, Trauer mit Humor. Wie fühlst du dich, wenn ich das jetzt so einfach mal...
Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Jemanden zu beerdigen mit Humor, also ein Lachen auf dem Gesicht zu haben, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
Mhm. Warum?
Und als, ja, warum?
Weil berechtigt. Weil es ein geliebter Mensch ist, der dann plötzlich weg ist. Mhm. Zumindest ist das erstmal in meinem Kopf. Mhm. Könnte ich jetzt noch weitergehen? Ja, die andere Seite ist, ich habe das Glück gehabt, diesen geliebten Menschen kennenzulernen. Der geht ja nicht weg. Also ich gehe jetzt schon wieder weiter irgendwie, wie ich mir durch das Thema, wie ich mir dann doch irgendwie einen Humor irgendwie aneignen könnte. Bloß bei einer Beerdigung. Nee, das kann ich mir wirklich noch zurückgehen.
Okay. Ich habe da eine Zwischenfrage. Wie definiert man Beerdigung? Ist das jetzt einfach...
Thomas, kann ich die erste Frage beantworten zur Beerdigung? Ja. Und zu dem, es ist ja Sterben, Tod und Beerdigung, Abschied nehmen. Es ist ja ein Dreierkomplex, den wir beachten müssen. Zunächst erstmal möchte ich sagen, also ich muss an der Stelle jetzt sagen und betone das immer wieder, dass ich großen Respekt vor allen Formen der Trauerarbeit habe. Mhm. Dass ich... es ist wirklich die persönlichste Form des Abschiedsnehmens von einem geliebten Menschen und den Sterbeprozess zu erleben und den Tod dann letztendlich als de facto hinzunehmen, ist ein unheimlich komplizierter Prozess. Deswegen meine Hochachtung für die vielen Sterbebegleiter, für die vielen Berater, Trauerberater und, die es im Land gibt. Und es gibt eine Vielzahl von Literatur und sogar eine Wissenschaft der Trauer. Aber vielleicht darf ich vorab sagen, ich werde aber auch wegen dieses Themas, es ist ja nun ein Thema, was in schwierigen Lebenssituationen interniert ist, werde ich immer in die Ecke des respektlosen, pietätlosen, lieblosen, schwarzen Humoristen gestellt. Und ich möchte aber sagen, dass dies überhaupt nicht der Fall ist, denn ich hole jeden, der diesen Weg geht, dort ab, wo er ist und begleite ihn, wenn es auf meinem Weg möglich ist, diesen bis zum Ende, ohne ihn als respektlos, pietätlos oder als leichtfertig dort zu bewegen. Das ist erstmal das Erste. Aber vielleicht kann ich das Thema ganz anders einstimmen. Versucht doch mal, euch vorzustellen hier im Studio. Ihr müsstet eine Rede schreiben. Und zwar eine Trauerrede für Otto Walkes. Für Didi Hallervorden, für Jürgen von der Lippe, Eckart von Hirschhausen oder wen auch immer dieser Humoristen. Stellt euch das mal vor. Und jetzt frage ich euch, würdet ihr dabei ohne ernsthaften Humor und ohne respektloses Lachen auskommen?
Nein, also da gehört Humor einfach mit rein bei so einer Person.
Ja.
Definitiv.
Ich habe Eckart von Hirschhausen auf der Buchmesse gefragt, ob er einverstanden wäre, wenn ich auf seine Beerdigung käme, dass ich dort mal einen Witz erzähle. Mhm. Die Antwort war unbedingt. Darf auf dem Friedhof gelacht werden? Unbedingt. Er hat mir dann gesagt, es gibt dieses Osterlachen. Aber da kommen wir dann später mal dazu. Ja. Ich möchte vielleicht diese ganze Sache voraussetzen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema Und das zeigt mir gerade auch die Resonanz hier im Studio, ein Tabuthema ist. Es wird nicht diskutiert darüber.
Ist ja nicht nur hier drin ein Tabuthema.
Nee, draußen. Ne? Es gibt da zwei Gründe. Das erste ist, erstens möchte keiner zu dem Thema reden, weil er Angst hat vor seinem eigenen Ende. Es wird verdrängt. Und wenn man dann mit dem Tod konfrontiert wird, dann ist es ein Thema, was vorrangig den medizinischen, den ärztlichen, den therapeutischen oder den Krankenhäusern obliegt. Es ist eine Sache, das Sterben ist eine Sache, die verdrängt ist, die weg ist. Man stirbt nicht mehr in unserem Alltag. Neuerdings kommt es wieder durch die Situation im Fernsehen, dass wir sehen, wie auf den Flüchtlingswegen oder in den Ländern, den Kriegsländern, der Tod wieder auf die Straße kehrt, zurückkehrt. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit der neuen Generation, die jetzt entsteht, auch in der Trauerkultur hier sich Wesentliches verändern wird. Ja? Aber dieses Tabu und dass wir heute darüber reden und ich euch vielleicht helfen kann, mit diesem Thema etwas offener und leichter umzugehen. Mein Arzt hat mich mal gefragt, warum ich mit meiner Krebserkrankung so leicht umgehe. Da habe ich gefragt, ne, wird sie denn leichter, wenn ich sie schwerer nehme, diese Thematik. Und genau da hat er gestockt und hat gesagt, nee, eigentlich nicht. Und ich frage euch, es ist ja eine Prämisse, jeder nickt da immer ab, mit Humor geht alles besser. Das unterschreibt jeder. Lachen ist die beste Medizin, Lachen ist gesund und, aber wenn es angewandt werden soll, wenn es in einer bestimmten Situation mal direkt dazu kommen sollte, dass man es mal thematisiert, dort stocken viele.
Darf ich eine Frage stellen? Ich stelle mir das jetzt so vor, es heißt, es ist ja nicht so, dass man jetzt direkt beim Abschied, beim Sarg niederlassen oder bei der Urne einlassen, da weiß ich nicht, da sollte man schon vielleicht ein bisschen in sich gehen, ein bisschen, also meines Empfindens ein bisschen bei sich sein, einfach Abschied zu nehmen. Und irgendwo hinterher geht man ja dann zu diesem sogenannten Fellversaufen, was weiß ich, wie man das da...
Leichenschmaus,
wie man das so nennt, ne? Da wird dann gelacht und da öffnet man sich ja, ja? Also eigentlich macht man es ja schon irgendwo ein Stück weit, oder?
Es ist hochgradig interessant. Es gibt, vielleicht sollten wir zunächst eben auf diese Thematik kommen, sollten wir vielleicht mal begründen, warum die Trauerarbeit so ist, wie sie ist. Mhm. Und nicht, wie sie sein könnte.
Okay.
Ja, es gibt im Grunde genommen eine Wissenschaft, ich sagte es schon, der Trauer, viele werden sich daran erinnern, es wurde immer verlangt, dass die Frauen ein Jahr in Schwarz gehen. Es wurde immer erwartet, dass bestimmte Phasen oder eine bestimmte Zeiträume eingehalten werden. Ja, und es ist vor allen Dingen eine psychologische Besonderheit, dass zum Beispiel 1961 die Frage bei der WHO stand, ob die Trauer sogar einer Krankheit gleichgesetzt wird. So, und in den wissenschaftlichen Zeitschriften und in den wissenschaftlichen Büchern wird von Phasen der Trauer gesprochen, die manche durchlaufen müssen oder durchlaufen sollten, etc., wo viele Begleiter und Berater zur Seite stehen. Aber um jetzt zu deiner Frage zu kommen, im Mittelpunkt der Trauer steht doch eigentlich immer das liebevolle Loslassen eines verlorenen Menschen, das Abschied nehmen und gleichzeitig aber auch eine völlige neue Orientierung des Hinterbliebenen oder der Hinterbliebenen für den neuen Weg, den sie jetzt gehen müssen. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Es ist alles anders. Es geht immer weiter, dieser blöde Satz, den höre ich immer, es geht nicht mehr so weiter. Es ist eine völlig neue Situation. Und viel schlimmer, nach diesem Leichenschmaus gehen sie alle auseinander und der Trauernde bleibt dann meist allein zurück. Allein zurück. Und dort setze ich an und sage, jetzt ist die Frage, konzentriere ich mich auf das Abschiednehmen alleine, jahrelang. Manche wollen nie aufhören. Ich kenne einen Fall, wo getrauert wird bis ans Lebensende. Und das muss man akzeptieren, man hat keine Chance. Mhm. Ja? Allerdings ist dann der Sinn des Lebens für den bevorstehenden Abschnitt, für das Neue, für die neue Chance auch, die dadurch entsteht, Abschied nehmen, loslassen und Neues beginnen, Ortswechsel und, ist nicht mehr offen.
Für den Hinterbliebenen.
Mhm. Ja, so, und diese interessante Geschichte mit den Leichenschmaus. Ich war letztens auf einer Beerdigung, ihr seht ja, ich bin schwarz gekleidet und habe immer grundsätzlich meinen roten Schal um. Ich bin so mal zu einer Beerdigung gegangen. Was denkt ihr, was ich erlebt habe? Wie man mich dort auf dem Dorf dort rund gemacht hat. Dort hat ein Redner über den Verstorbenen gesprochen, da habe ich gedacht, ich bin auf der verkehrten Beerdigung. Ich kannte diesen Menschen nicht. Es war ein fremder Mann, der hat über jemanden gesprochen, den wir alle kannten, und hat nur das erzählt, was die trauernde Witwe ihm gesagt hat, was sie hören möchte. Also es war nur Krankheit, es war nur nichts Erfreuliches, und danach... Es war ein Kneiper, der da gestorben war. Über den wurde sehr viel Lustiges erzählt und, aber nicht in der Trauerrede, sondern in der Veranstaltung danach. Da wurde gelacht, da wurde getanzt, da wurde. Jeder hatte eine Geschichte über ihn. Meine Frage war, warum eigentlich da und nicht in der Veranstaltung? Weil die Veranstaltung, die Trauerfeier und das Benehmen auf dem Friedhof in Deutschland vorgeschrieben ist. Mhm. Da kommen wir doch sicherlich noch darauf, oder?
Ja. Das wird das die Tage erzählt. Das ist eine
Friedhofssatzung. Es gibt eine Friedhofsordnung der Kommune oder der Kirche, je nachdem, wo der Friedhof. Ja, es gibt eine Sterbegesetzregelung. Es gibt.
Eine Landesbestattungsverordnung gibt es zum Beispiel.
Ja, es gibt. Es ist, in Deutschland ist alles geregelt. Mhm. Alles geregelt.
Auch wie man sich auf dem Friedhof zu benehmen hat.
Ja, auch das. Und da habe ich erzählt, dass in Mannheim eine Beerdigung, eine Ordnungsstrafverfahren von 2000 Euro dann bezahlen musste, weil man zu laut mit Trommeln und mit Musik den beerdigt hat. Das ist auf dem Friedhof nicht üblich.
Ja. Ja, nicht nur nicht üblich, sondern auch geregelt.
Ja, es ist es sind nur Verbote. Ich habe heute noch mal geschaut in die Satzung von unserem Friedhof. Es sind nur Verbote. Also zum Beispiel ein Kind wurde beerdigt, dort hat man eine kleine Puppe hingestellt, die Puppe musste weg, durfte dort nicht stehen.
Ja, weil das nicht zum Grabbild passt.
Heißt nicht zum Grabbild passend, genau. Das ist in Deutschland geregelt.
Das ist allerdings von Friedhof zu Friedhof abhängig, allerdings die Strenge gilt auf allen Friedhöfen.
Ja. Ja. Ja.
Okay, also werde ich mich wahrscheinlich, oder du wahrscheinlich auch nicht.
Darum gibt Friedhof. Es, wenn ich ganz kurz einmal einstreiten darf, auch ganz unterschiedliche Bestattungsformen. Die Erd- und Feuerbestattung ist nur eins. Es gibt beispielsweise auch noch die Seebestattung oder ganz neu im Mode ist auch die Baumbestattung.
Friedwald
zum Beispiel. Ja. Allerdings meine ich als Baumbestattung auch noch die Methode, dass man nach der Einäscherung die Asche noch noch mineralisiert quasi und daraus einen Baum wachsen lässt.
Ja. Naja, stimmt, die Geschichte. Mhm.
Gut. Das ist natürlich auch wieder generationsbedingt. Warum ist das so, dass das jetzt allmählich kommt?
Ja.
Ja? Das sollten wir vielleicht mal beantworten.
Ja, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass der Friedhof, man muss es so sagen, altmodisch geworden ist.
Ja, altmodisch. Warum altmodisch? Welcher junge Mann oder welche junge Frau bleibt denn in diesem Dorf wohnen und bürdet sich auf, 30 Richtig. Jahre dieses Grab zu pflegen. Sie müssen dann jemanden bestimmen, der das pflegt. Mhm. Sie wohnen ja nicht mehr da, sie sind weg. Und ich selbst möchte auch nicht, dass jemand Fremdes mein Grab pflegt. Also verzichte ich auf ein Grab und gehe lieber in die Schweiz und lasse mich von
Richtig. Berg... Da einmal hat man die Möglichkeit, in der Schweiz ein Grab zu kaufen. Und in der Schweiz ist es dann auch so geregelt, dass die Urne dort auch nicht direkt beigesetzt werden muss. Sondern in der Schweiz hat man die Möglichkeit eben, dass man dort ein Urnengrab erkauft. Und man hat quasi gegenüber der deutschen Behörde oder dem deutschen Bestattungsgesetz den Nachweis, dass die Urne einen letzten Platz hat. Was allerdings dann mit der Urne noch passiert, bis sie dort beigesetzt wird,
Das ist nämlich in der Schweiz gar nicht vorgegeben. So ist, besteht die Möglichkeit, dass man noch nach der Einäscherung in der Urne zu Hause bei den Hinterbliebenen verweilen kann und das für ganze 50 Jahre, um Abschied zu nehmen. Und dann kann man sie immer noch beisetzen lassen in diesem gekauften Urnengrab.
Dankeschön für diesen wundervollen Beitrag. Ich könnte es nicht besser sagen, es ist die illegale Form, zur Urne zu kommen.
Illegal ist hier gar nichts.
Nein, illegal ist das wirklich nicht, das ist erlaubt.
Aber nur in der Schweiz.
Nur in der Schweiz, richtig.
Ja.
Ja.
Vielleicht sollten wir aber, bevor wir dieses Thema abschließen und zur nächsten Musik kommen, vielleicht noch diese Faktoren nennen, warum das bei uns so ist und allmählich überholt ist und vielleicht kommen wir auch dann auf die Möglichkeiten anderer Formen noch zu sprechen. Es geht erstens immer um das Persönlichkeitsprofil der Hinterbliebenen, die bestimmen, wie die Bestattung einhergeht. Es sei denn, es gibt Sterbende, die ich jetzt gerade palliativ betreue, die selber entscheiden. Die selber das entscheiden, die, da kommen wir sicherlich zum Thema noch, die gesagt haben, ich möchte auf die grüne Wiese oder ich möchte diese Bestattung haben, ich möchte nicht, dass jemand mich pflegt. Um diese Rede, auf die Rede nochmal zurückzukommen, da hatte ich jetzt jemanden und ich selbst habe es auch gemacht, ich habe neben meiner Patientenverfügung, meiner Versorgungsausgleich und meiner Testament, habe ich meine Trauerrede selber geschrieben. Weil ich will wissen, erstens, was gesprochen wird und zweitens hat das eine von meinen Kindern vorzulesen, beziehungsweise sie bestimmen jemanden, der das vorträgt. Und ich möchte, dass dort auch ich würdig verabschiedet werde als das, was ich war, nicht wie ich kaputt gegangen bin, sondern wie lustig ich war. Ich habe das Recht auf eine lustige Bestattung, oder nicht?
Das ist vollkommen richtig.
Das würde jetzt Otto Walkes oder Jürgen von der Lippe auch bloß sagen. Da würde sagen, Moment mal, ich bestimme doch, wie ich bezahle das auch. Ich habe eine Sterbegeldversicherung und das habe ich festgesetzt.
Und das geht auch schon los bei den, ich sag mal so, das ist die Trauerrede. Wir sind immer noch auf dem Friedhof ein Stück weit.
Ja.
Was darf auf dem Grabstein stehen? Selbst da gibt's Eingrenzungen und wahrscheinlich stellen wir uns jetzt gerade vor, es darf auch vielleicht ein lustiger Spruch auf dem Grabstein stehen oder so, ja? Ja,
darf das oder?
Hier liegen meine Gebeine. Mir wäre lieber, es wären deine.
Zum Beispiel, das hört sich jetzt total makaber an, aber in der Tat ist das wirklich so. Auch dahingehend gibt es von Friedhöfen Eingrenzungen, was darf draufstehen, was nicht. In der Regel ist es ja klar gegliedert, der Name, Geburts- und Sterbedatum und vielleicht noch ein kleiner Gottesspruch drunter. Das war's. Ich sag mal so, es gibt ganz viele tolle Trauersprüche. Ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen recherchiert. Unter anderem, was sehr beliebt war, in Ländern, wo das vielleicht möglich ist. Und wenn ich es auf Deutsch übersetze, heißt es, ich hatte Vorfahrt. Ja, klingt auch wirklich komisch, aber das ist bei uns nicht denkbar im Lande. Mhm.
Ja. Es gibt einen lustigen Friedhof in Wien. In Wien ist das dort so, dass du auf jedem Grabstein steht dort ein kurzer Spruch für das Leben dessen, der da liegt. Hier liegt Franz, der sowieso 30 Jahre hat er gelebt und 40 Jahre war verheiratet. Also, ja. Oder ich habe jetzt eine Zeitungsannonce gelesen, wo drin stand, ihr werdet lachen, ich bin tatsächlich gestorben.
Oder ich bin umgezogen, meine neue Adresse bitte.
Ja, meine neue Adresse ist sowieso, wenn ihr mich besuchen wollt. Also diese Formen, da sind wir aber schon ziemlich weit fortgeschritten,
Ja. Wenn
wir das jetzt so schon, die Formen, wir haben ja noch nicht mal darüber nachgedacht, warum das bei uns noch so ist. Da war ich noch nicht fertig, das war die Persönlichkeit. Es ist die Tradition. Die Religionsgebundenheit, also das Schlimme ist, der Islam und das Christentum sind nicht lustig auf das Sterben und auf das Abschiednehmen gepolt. Ich habe letztens mit einer Bibelforscherin gesprochen, die hat mir erklärt, dass Jesus ja gar nicht lustig oder humorvoll war. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo das dokumentiert ist. Und da habe ich dann überlegt, habe ich gesagt, im Moment, da konnte nicht schwimmen, der hat das Schwimmen nicht gelernt, der ist über Wasser gelaufen. Da hat die mich angeguckt, als wenn ich von einem anderen Planeten komme. Oder ich habe gesagt, Jesus hat beispielsweise aus Wasser Wein gemacht. Na, ist das nicht humorvoll?
Das ist jetzt also vielleicht so glaubensorientiert.
Dagegen zum Beispiel der Buddhismus oder der Hinduismus. Im Hinduismus werden die Leiche gewaschen und wird dann zwei Tage gewaschen und wird dann gemeinsam verbrannt. Und dann tanzen die um das Feuer und haben eine entsprechende...
Das ist auch religionsabhängig, das muss man dazu sagen.
Religionsabhängig und
ja gerade bei der Religion, ja.
Traditionsabhängig.
Kulturabhängig
vielleicht. Sitten, Gebräuche, Länder und. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber mir geht es darum, was können wir hier in unseren Köpfen verändern, um die Einstellung zu diesem Thema konkreter zu machen?
Ja. Tja. Das ist die Frage. Also wenn ich darauf jetzt eine Antwort hätte...
würdest du aus...
Dann würde ich vielleicht jetzt nicht hier stehen, sondern...
aus einer Verzweiflung eine Antwort machen.
Wahrscheinlich.
Die andere aus Wasser Wein machen.
Aber was ich ganz gerne machen würde, ist vielleicht, dass wir mal kurz reinhören, wie das sich in New Orleans anhört. Nämlich, wenn es da eine Beisetzung gibt. Denn die feiern wirklich mit Applaus. Wir hören mal kurz rein. Ja. Ja, wie man hören kann, es geht mit sehr viel Getose und Applaus da eben zu. Und da spielt eben auch eine Big Band. Und das ist dort völlig normal. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Allerdings muss ich auch noch einen Faktor nennen, der das Ganze etwas bremst in unserer Euphorie. Es geht natürlich auch um die Todesart.
Ja.
Ja, stellt euch bloß mal vor, es ist ein Kind. Es ist ein schwerer Unfall. Es ist ein Suizid.
Mhm.
Es ist plötzlicher Herztod. Es ist Tod durch Krankheit, langwieriger Prozess, den man begleiten kann. Also auch diese muss man beachten, um zu sagen, wie kann ich mit diesem Thema so umgehen, dass es tatsächlich möglich ist, eine innere Gelassenheit zu diesen Situationen zu finden. Ja?
Mhm. Würde ich gerne eine Also es ist sehr berechtigt, was du gerade sagst. Aber irgendwo hat derjenige, der ja gelebt hat, positive, lustige, freundliche Seiten an sich gehabt.
Mhm.
Da stellt sich mir jetzt die Frage, wann sollte man dann abschließen? Damit, dass da jetzt vielleicht irgendwas passiert ist, was jetzt nicht natürlich war, zu früh war, sicherlich, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall. Und dann ist trotzdem diesen Abschied zuzulassen und sich an die tollen Momente zu erinnern und dann vielleicht zu sagen, okay, es war einfach schön. Ich glaube, es geht einfach darum, war schön. Ich möchte jetzt mit dem Verstorbenen irgendwann lachen, so wie ich das zu Lebzeiten mit ihm gemacht habe.
Ja.
Das stellt sich mir jetzt gerade die Frage.
Also wir hatten in einer der letzten Sendungen hatten wir mal ein schönes Tagebuch, Trauertagebuch hier vorgestellt, genau. Wo sich der Trauernde die Aufgabe stellt, jeden Tag ein Bild an den Verstorbenen zu zeichnen, schriftlich oder malerisch oder mit irgendwelchen kreativen Formen. Aus meiner Sicht jetzt, um das zu untermauern, wäre es, dass dort das Positive, jeden Tag ein positiver Aspekt des Verstorbenen in den Mittelpunkt gestellt wird, um das angenehme Bild an ihm zu erhalten und mitzunehmen, in den Herzen mitzunehmen und nicht nach außen hin tragen zu müssen. So, also es ist tatsächlich so, psychologisch, auf das, was wir uns konzentrieren, das verstärken wir. Konzentrieren wir uns auf die Krankheit dessen und auf den schmerzlichen Weg und auf das Leiden, was er gemacht hat, dann werden wir selbst unter diesem Aspekt immer in einem Trauerfall bleiben, der uns im Weitergehen blockiert. Konzentrieren wir uns aber auf das, was ihm also auf die positive Seite, dann behalten wir ihn für uns noch in Erinnerung, die uns selbst auf unseren neuen Weg trägt. Ich habe zum Beispiel, meine Tochter war damals 13 Jahre, die war im Alter, gerade im Alter, wo sie eine Mutter braucht, und die Mutter ging den anderen Weg, auf die andere Seite, und dort habe ich mit ihr positive Aspekte erarbeitet, die wir uns auch lachend erarbeitet haben. Zum Beispiel, es ist so, ich habe, meine Frau liebte den Milan, einen roten Milan. Der bei uns, der Horst war um die Ecke und der lebte dort. Und wann immer wir etwas Wichtiges hatten, meine Tochter hatte das Abitur bestanden, da kam der rote Milan. Wir sind, haben im Stau gestanden, da kreiste der rote Milan. Wir waren am Grab meiner Frau, da sahen wir den roten Milan. Und dort haben wir uns einfach hingestellt und haben gesagt, da ist er.
Da ist er.
Also es war eine Variante, mit dem Thema umzugehen. Ja.
Ja, es ist sehr informativ schon mal, ja, bis hierhin.
Tja, auf jeden Fall. Und das Buch, was Matthias von angesprochen hat, von der Kerstin Schaum, klar, ein Bild malen, etwas schreiben, etwas Positives, etwas dann irgendwann umzuwandeln, ja, auch wenn irgendwas Tragisches passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, vor 6 Jahren war ich in der Therapie. Und da ging es, also ich sollte Tonarbeiten machen nach dem Suizid meines Stiefvaters. Und dann habe ich gesagt, mit Ton und Erde, ich mache jetzt hier gerade gar nichts. Ja, dann malen Sie was. Und dann sollte ich immer so konträr malen. Ja, und irgendwo hatte ich damals den Hass, also ich hatte wirklich Hass gegen der Tat, also ne, gegenüber der Tat. Und, aber es war sehr, sehr spannend, was letztendlich bei dem Bild rauskam. Ich habe wirklich dieses böse, finstere, und ich sollte mal irgendwas mit einer anderen Farbe irgendwie woanders hinmalen, und irgendwo letztendlich stand oben der Engel. Weil ich doch diesen Menschen dann gewünscht habe, okay, er wird irgendwo, also ich konnte es damals auch nicht greifen, ja, aber ich wünsche doch diesen Menschen, weil er hat ja die Entscheidung für sich getroffen, ja, in dem Fall. Letztendlich stand oben der Engel. Ja, und ich glaube, Matthias, weiß ich nicht, ist das so ein positives Umwandeln, auch in einer Scheißsituation, sage ich jetzt mal?
Das ist das, was wir meinen. Wenn wir jetzt die Humortherapie mal ins Gespräch bringen, wir haben ja bis jetzt nur einzelne Akzente mal aufgezeigt. Jetzt habe ich jemanden, der, wir sterben beispielsweise, wie wir gelebt haben. Deswegen habe ich das von meiner Frau erzählt. Sie war ein lustiger Mensch. Sie hat gewusst, dass es zu Ende geht. Sie hat ihre Trauerfeier selber gestaltet, die Musik bestimmt. Sie hat alles in ihre Hand genommen und ist mit 40 Jahren, das stelle man sich vor, gestorben. Ja, sie hat ihr Sterbekärtchen hat sie selber, den Spruch hat sie selber geschrieben. Da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe letztens eine gute Freundin, ich nenne das immer Freundin, wenn ich in eine Palliativstation gehe, ins Krankenhaus und dort welche betreue, wo ich weiß, wenn ich nächste Woche wiederkomme, weiß ich nicht, ob sie noch da sind. Ja, so, und das sind alles Freunde, wir sitzen zusammen und hier kommt der berühmte rote Nasen-Aspekt im Krankenhaus. Ich hatte doch letztens die Nasen mal mit und habe auch den alten eine Nase, und wenn ich komme, dann haben die alle die roten Nasen auf, sitzen in ihrem Rollstuhl oder so. Und die Schwestern lachen schon, wenn ich komme. Und dann gehe ich rein zu einer, die wirklich in einer sehr schlechten Situation war. Und dann sagt die, doch, also Elisabeth hieß sie, 85 Jahre, und sagte, die Witze, die du jetzt da draußen den Schwestern erzählt hast, die möchte ich jetzt alle hören. Ich möchte lachen. Schließlich bin ich ja noch nicht tot. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Sie wusste, dass es nicht mehr geht, aber die hat gewartet auf mich, dass ich komme und dass ich ihr einfach mit ihr das Lachen wieder rüberbringe. So, und jetzt dieser Aspekt der Humortherapie, das ist etwas sehr Ernstes. Sehr Ernstes. Leider wird es von den Krankenkassen und von den Unternehmen nicht bezahlt. Und die Psychologen, die darauf ausgebildet sind, die müssen also alle, die diese Therapie haben möchten, selbst bezahlen. Ja, also die müssen den Psychologen bezahlen. Deswegen machen sehr wenige diese Ausbildung, weil sie sagen, das kann sich keiner leisten, mich dort zu bezahlen. Ja, aber um das mal abzuschließen, Humor hat wenig nur mit Lachen zu tun. Wir sagen beispielsweise, Humor beginnt dort, wo der Spaß aufhört. Weil Humor ist weitaus mehr. Es gibt 140 Definitionen, die ich in meinem Buch zusammengetragen habe. Aber Humor ist eigentlich eine Weltanschauung, eine Einstellung zum Leben. Humor ist, wenn es mir gelingt, alles, was negativ auf mich einwirkt, positiv zu spiegeln, zu brechen, umzukehren. Mhm. Also alles hat einen Sinn, heißt es im Buddhismus. Mhm. Alles hat einen Sinn. Also hat auch der Tod, hat auch das frühe Ableben meiner Frau einen Sinn. Es ist ein Zeichen und wir müssen die Botschaft bestimmen. Aber wer kann das? Wer hat das gelernt? Wir haben alles in der Schule gelernt. Wir haben nur nicht den Umgang mit schwierigen Lebenssituationen gelernt. Das ist ein Opfer, was wir das ganze Leben mit uns rumtragen müssen.
Was wir haben es nicht gelernt.
Nicht gelernt. Wir haben es nicht gelernt.
Wir haben auch nicht gelernt, dass der Tod zum Leben dazugehört.
Ja, genau. Und das wird aber jetzt hochgradig interessant mit dem demografischen Fortschritt und mit der neuen Jugend, die jetzt entsteht und die neue Kultur, die auch jetzt Einzug hält hier. In Deutschland wird es neue Fragen geben, denn der Tod wird zum Leben gehören. Denn immer mehr alte Leute werden irgendwann mal das Haus, den anderen Weg oder auf die andere Seite gehen. Und damit auch Gegenstand der Diskussion werden. Also ich werde zum Beispiel 104. Mhm. So, das habe ich jetzt mit meinem Krebs, habe ich das beschlossen. Rudi hat gesagt, okay, wir können das schaffen, wenn das Herz mitmacht und die anderen Organe mitmachen.
Rudi ist dann
sein Krebs, ja.
Sein Krebs, ne?
Ach, du hast einen Namen gegeben.
Ja, der hat einen Namen, der heißt Rudi und heißt Rudi. Wir haben Frieden geschlossen.
Ihr seid per Du.
Wir sind per Du, wir haben auch ein Gespräch geführt, das ist auch eine Humortherapie beispielsweise, dass man mit sich selber ins Reine kommt. Bevor man geht. Also wenn ich jemanden bis zum letzten Atemzug begleiten kann, dann ist alles für ihn beendet. Da sagt er so, jetzt kann ich gehen. Oder du kommst morgen nochmal und hast einen neuen Witz. Ansonsten, wir haben doch bloß das Problem damit, mit solchen Leuten umzugehen. Für die, die diese Endphase erreicht haben, die froh sind oder nicht froh sind, wenn sie am nächsten Tag wieder aufwachen, weil sie wieder Schmerzmittel, weil sie wieder therapeutische Maßnahmen aushalten müssen. Für die sie haben ihren Frieden geschlossen. Und wenn die ihren Frieden geschlossen haben, dann sind die auch bereit, die Annonce mitzuschreiben, was auf dem Grabstein soll oder ob sie überhaupt einen Grabstein wollen. Das ist die nächste Frage, weil ich will nicht, dass meine Kinder da immer... Nein, das sind alles Gespräche, die sich keiner vorstellen kann, der jetzt den Abstand hat wie ihr zu dem Thema. Oder ein Mensch, der plötzlich weg ist. Das ist etwas völlig anderes, als mit einem Menschen im Sterbeprozess begleiten. Deswegen heißt es Sterben, humorvolle Begleitung im Sterben. Deswegen heißt es, den Tod zu akzeptieren. Mit Humor kann ich den Tod leichter akzeptieren, weil er einfach Bestandteil des Lebens ist und sein Recht einfordert.
Vielleicht sind die Menschen, das fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht sind die Menschen in ihrem Leben zu humorlos, um jetzt...
Das ist das nächste, Thomas, ja.
Ja, und dann einfach in diesem Fall der Trauer, des Abschiedes, einfach zu viel Wertigkeit auf Humor legen und das dann sagen, ja. Das ist ja empörenswert, oder?
Ja, Weiß ich nicht. Richtig. Ein gelotophober Mensch, also ein humorloser Mensch, dem wirst du niemals dazu bringen, auf der Beerdigung tanzen zu wollen. Das geht nicht. So, und deswegen ist auch die Frage, wenn ich jemanden begleite oder wenn ich mit jemandem spreche, wie wir das machen können, diese Beerdigung, dann muss ich wissen, welche Stufe der Humorfähigkeit hat denn mein Gegenüber. Ist er überhaupt humorfähig? Oder es gibt dann 5 Stufen und dort muss ich jeden abholen. Das ist auch meine Verpflichtung, um nicht lieblos oder pietätlos oder respektlos zu wirken. Ja? Nur interessant ist, wenn ich in die Diskussion gehe, und da kommen wir, das ist wieder ein Umkehrpunkt, ich frage dann immer, was hätte denn jetzt der Verstorbene sich in dieser Situation gewünscht? So, und da gibt es schon sehr unterschiedliche Meinungen. Unheimlich unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt, naja, der will keine große Bambule und der andere sagt, der würde jetzt sagen, geht in die Kneipe und trinkt auf mein Wohl und das war's dann und hört auf zu flennen und ich hab's geschafft. Ich bin den Weg gegangen, den ihr alle noch vor euch habt. Ja, so, also das die, dieses, und deshalb ist der Humor in dieser Sache eine Ansichtssache, eine Einsicht, eine Fähigkeit, ich würde sogar sagen eine Begabung, die schweren Situationen in unserem Leben tatsächlich leichter zu nehmen. Mit Humor geht alles besser, heißt es. Ja, wie geht's denn besser? Und jetzt komme ich zu dem zweiten Aspekt. Die Humortherapie lässt sich leider nur in einem unheimlich provokativen Stil durchsetzen. Provokativer Stil deshalb, weil ich mit den Leuten oder mit den Hinterbliebenen oder mit den Sterbenden selber Fragetechniken erarbeite, die einen Außenstehenden unheimlich furchtbar vorkommen würden. Aber das sind alles Fragetechniken, die ich nicht beantworte, diese Fragen, sondern es sind Fragen, respektvoll, ohne die Würde des Menschen und der anzugreifen, aber das sind Fragen, die sich derjenige, der Hinterbliebene oder auch der Sterbende, selber fragt, ohne sie zu formulieren. Ich habe sie formuliert und ich lasse ihn arbeiten.
Und mit viel Glück kommt er dahin, dass es humorvoll, ja. Dass es einen humorvollen Abschied
ja.
gibt.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist aber ich überlasse es denjenigen selbst. Ich werde niemals dort eingreifen oder niemals dort. Ja. Es gibt im Leben immer eine positive Seite, eine negative Seite und eine komische Seite. Mhm. Wir haben gesagt, die negative machen wir zu positiven. Ja. Und das Hauptziel ist, liebevoll loszulassen und liebevoll auch den neuen Weg effizient, erfolgreich beschreiten zu können. Mhm. Ansonsten versinkt man in der Trauer, bleibt in einer Parallelwelt, aus der sehr schwer wieder rauskommt.
Mhm.
Ja? Und ich würde jedem empfehlen, den Gedanken mal
sich zu durchdenken,
diesen Gedanken einfach mal mitzunehmen,
genau.
Damit zu leben.
Ja. Ja, Matthias, bist du durch? Hast du uns noch was zu sagen? Möchtest du?
Naja, ich kann jedem nur raten, diese Sache mal humorvoll zu nehmen.
Mhm.
Übrigens, das Hauptthema, wie ich mit den Beschimpfungen, die ich erleiden muss, fertig werde, das ist der Humor. Meine heitere Gelassenheit darüber, weil ich jeden ja das auch anerkenne, dass er gar nicht anders denken kann, wie er denkt. Er muss ja mir dieses unterstellen, er muss ja mich so angreifen, weil er hat ja recht. Es ist ja ein Thema, was eigentlich nicht humorvoll ist.
Tja.
Aus der Sicht, aus der Humordefinition des anderen, weil er Lachen, Witze und noch Schlimmeres, den schwarzen Humor noch zu diesem Thema, Sarkasmus, Ironie und alles mit reinspringt.
Ja, das ist ja der Weg.
Ja. In Wirklichkeit ist es aber eine innere Einstellung zum Leben, zum Sterben und zum Tod.
Mhm. Das ist ja der Weg, die dahin zu bringen, im Denken.
Dankeschön. Im
Denkanschluss.
Ja, Matthias, auch wir sagen dir danke für das sehr interessante, spannende Interview in solchen schweren Lebenssituationen. Christopher,
ja.
Du noch ein abschließendes Wort?
Ja, ich kann jedem nur sagen, sich im Falle des Todes bei einem geliebten Menschen, sich, auch wenn es schwerfällt, ausgiebig darüber trotzdem zu informieren, im besten Falle natürlich noch im Vorfeld, welche Möglichkeiten bestehen, die auch am besten zu der Person passen. Und man wird es kaum glauben, auch wenn ich jetzt das Wort Markt in den Mund nehme, der Markt ist aber trotzdem groß. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und da sollte man sich gut beraten lassen und auch nicht jedes, ich sag mal, jedes gleich das erste Bestattungshaus vielleicht anvisieren, sondern auch da gründlich überprüfen, wer da zu einem passt. Und das merkt man schon an der Empathie der Leute dort und von daher, auch wenn es schwerfällt, einfach mal rumhorchen, schauen, was gut sein passt.
Der Christopher, muss man dazu sagen, der Christopher hat so ein halbes Jahr gearbeitet. Ne?
Ich war mal.
Du warst mal damals.
Es war mal eine Überbrückungszeit.
Genau.
Im Büro muss man dazu sagen, also von daher hat man auch so ein bisschen Einblick
im Marketing wahrscheinlich.
Nein, also das gibt es in solchen Unternehmen natürlich nicht.
Vor allem den rechtlichen Grundlagen dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Okay.
Steffen.
Ja,
Ganz neue Aspekte habe ich heute erfahren. Auch dem kann ich mich nur anschließen von dir, Christoph. Und ja, kann ich auch nur jedem raten, das zu nehmen und sich da so einen Denkanstoß verpassen zu lassen. Sich selber im Denken ein bisschen anzustoßen und anders darüber denken, wie es...
Vor allen Dingen nicht nur denken, sondern auch tun. Kommunizieren.
Kommunizieren, genau.
Ja. Die Offenheit des Themas.
Genau. Die Offenheit des Themas. Ich danke euch, liebe Gäste. Matze winkt schon, 2 Minuten haben wir noch, mein Lieber. Ja, wir hören uns wieder am 12.12. live. 2 Jahre Radio Depressione.
Wow.
Ja, genau. Das Thema in der nächsten Sendung wird Sucht sein. Genau, der Matthias zeigt schon. Ne? ich habe einen Auftrag gegeben, den Begriff Sucht mal zu definieren. Wir werden Kurt Nickel dabei haben, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat als Psychiater, Koordinaten des Wahnsinns, Alkohol. Dann die Drops, die Drogenberatungsstelle Sangerhausen. Ja, und noch ein paar andere Berichte. Wir sind raus. Ich kriege hier gerade die Zeichen. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei euch, liebe Gäste, lieber Christopher, für dein Engagement. Euch einen schönen Abend. Wir spielen noch ein bisschen was Seichtes. Kommt gut in die Nacht. Bis dahin.